Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Moses Pelham über das Leben, das Sterben, Vergeben und über Gott und die Welt. Viel Freude damit. Moses Pelham braucht wahrscheinlich keine weitere Vorstellung. Ich möchte es aber trotzdem mit einigen kurzen Worten tun. Moses Pelham hat 1988 seine erste Maxi veröffentlicht, The Twilight Zone, und hat jetzt über 37 Jahre später sein Lebenswerk selbst gewählt abgeschlossen. Sein letztes Album mit dem Titel Letzte Worte erscheint jetzt. Genau in diesem Moment, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, am Freitag, den 24. Januar 2025. Mit Moses Pelham ist in den letzten 30, 40 Jahren oft über alles gesprochen worden und vor allem viel über Musik. Und natürlich sprechen auch wir hier heute über Musik, schließlich sind wir beide Rapper und haben auch Musik zusammen gemacht, aber wir sprechen eigentlich am meisten über die Dinge, über die wir auch am meisten sprechen, wenn wir uns persönlich sehen. Nämlich über das Leben und über das, was in uns vorgeht. Und über Vergebung und über Liebe. Und im wahrsten, wirklich allerwahrsten Sinne des Wortes, über Gott und die Welt. Moses neues Album ist ein Stück deutsche Musikgeschichte, an dem wir alle nicht vorbeigehen sollten. Es ist aber auch ein Stück Geschichte von einem Menschen, der sich mit den Himmeln auf Erden und den Höllen auf Erden intensiv auseinandergesetzt hat und diese durchlebt hat und ist somit auch ein kleines Stückchen Testament für ihn, aber auch für uns alle. Das Album beginnt mit einem extrem gewichtigen Stück und endet mit einem, gewichtigen, aber auch sehr leichten, sehr schwerelosen Stück. Und während des Gesprächs mit Moses ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass in dem Wort gewichtig das Wort wichtig steckt. Diese Erkenntnis und viele andere Dinge hört ihr in der nächsten Stunde. Viel Freude und viel Inspiration mit Moses Pelham. Also erstmal herzlich willkommen. Sehr, sehr herzlich willkommen.
Dankeschön.
Bei Meditation Coaching in Life, mein Lieber. Ich will direkt rein, wenn das dir recht ist.
Kriege ich jetzt auch ein Coaching?
Wenn du willst, normalerweise ist es ja fast so, dass ich gecoacht werde von meinen Gästen.
Ach so.
Ne? Das heißt, eigentlich, also ich habe mich jetzt schon gefreut, dass du mich enlightenst heute, mein Lieber.
Ach so, ich habe mir das wieder anders vorgestellt.
Scheiße. Na, gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, wir spielen mal die Bälle hin und her und gucken, was passiert. So. Also ich fange mit einer ganz einfachen Frage an, ne? So, um halt quasi so das Eis zu brechen, weißt du? Und zwar, wir haben auf meinem Album gemeinsam einen Song, der heißt Firmament, ne? Und da sagst du drauf irgendwie, ich bin Jude und Christ und nach dem, was ich von Mike gehört habe, bin ich Buddhist, so. Und es gibt so eine buddhistische Praxis, so eine ganz grundlegende, und zwar ist es die, dass man sich eigentlich jeden Tag gewahr macht, dass man in jedem Augenblick sterben könnte. Also, dass der Zeitpunkt, also dass das Sterben an sich, der Tod 100% garantiert ist, aber der Zeitpunkt absolut unsicher. So. Und das ist eine Übung, das ist eine Praxis, ne? Und dadurch kultiviert man bestimmte Dinge. Und jetzt habe ich jemanden vor mir, der zumindest mal auf eine künstlerische Art und Weise seinen eigenen Tod frei gewählt hat und auch den Zeitpunkt bestimmt hat. Und deswegen einmal so als ganz unphilosophische, entspannte Einstiegsfrage: Wie hat das Wissen, dass und wann genau du diesen Tod vollziehen wirst, dass du sterben wirst, wie hat es dein Leben verändert?
Du sagtest, das sei eine einfache Frage.
Ja, war natürlich ein bisschen verarsche, ne?
Willst du die Frage nochmal formulieren?
Wie hat...
Bei mir kommen gerade so viele Sachen hoch.
Gut. Alles ist, lass alles da. Wie hat das Wissen, dass du sterben würdest und auch wann das passieren wird, dein Leben verändert?
Ich glaube, eines der Dinge, auf die ich abzielte, ist die Zeit davor vernünftig zu nutzen. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Witz an letzte Worte, dass du sagst, Bruder, trag mal zusammen, was du da noch zu sagen hast. Damit du nicht hinterher sagst, ah, hätte ich gewusst, dass das das letzte Ding ist, hätte ich das und das gesagt. Ah, das hätte ich noch sagen können. Nee, mach's jetzt. Schreib's auf, halt's fest. Und das ist sicher ein Abbild des Lebens. Na, wie oft sagen Leute, ja, wenn ich gewusst hätte, dass das das letzte Mal ist, dass ich sie oder ihn sehe, hätte ich noch meinen Frieden gemacht oder hätte nicht das eine böse Wort mir gespart. Was man halt so denkt. Ne? All das wollte ich in dieser Sache nicht haben. Aber mehr als das, ne, ist auch die Auseinandersetzung mit mir darüber, die mich eigentlich ein bisschen an diese buddhistische Idee, die du gerade formuliert hast, die ich auch eben zum ersten Mal hörte, erinnert, ne? Ja. Also, ich leg ja, also ne, deshalb gefiel mir auch dein Einstieg so gut, ich leg ja auf dieser Platte oftmals diese beiden Dinge übereinander, ne? Also das setze das Ende meiner Rap-Karriere mit dem Tod gleich. Ne? Das, die Platte fängt an mit, ich bin wie angekündigt, zum Sterben im Stehen erschienen.
So ein starker erster Satz, Alter. Ciao.
Dankeschön, Dankeschön.
Es war die, da war direkt bei mir so, ah, oh, okay.
aber auch wie die Platte endet, ne, mit alles verschwimmt, da wird es ja ganz und gar mit das eine über das andere gelegt. Auch mit dem Raymond Reddington Sample am Anfang, ne? Ich will dieses, jenes, ich will noch eine Flasche Wein und dann noch eine und was er halt alles will, nochmal. Ja, ich würde sagen, das gab mir Gelegenheit, das alles nochmal zu tun, und wäre jetzt bereit. Also,
hat sich die künstlerische Auseinandersetzung damit auch in andere Aspekte deines nicht nur künstlerischen Lebens übertragen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also immer, wenn ich diese beiden Bilder übereinander legte, beschäftigte ich mich mit dem Tod. Auch mit dem Schmerzhaften daran. Das ist schon ein kleines Sterben. Also das ist schon, das passt alles schon. Ja. Ja. Und ja, das zweite Sample in Alles verschwimmt, dieses Eckart Tolle Ding. Ja.
Sag mal, was
ich weiß nicht, ob er der Trick sagt.
Sag mal, was er sagt.
Der Trick, ich bin nicht sicher, ob er Trick sagt, ne, aber sowas wie der Trick des Lebens besteht darin, zu sterben, bevor man stirbt, und zu erkennen, dass es keinen Tod gibt. Das will mir ja Trost sein, ne? Und wie ich dann im dritten Verse die Perspektive von der anderen Seite schon einnehme. Die will mir und meinen Hörerinnen und Hörern Trost geben, eine Hoffnung auf das, was danach kommt, geben und eine Perspektive auf das Hier und Jetzt, die wir oftmals, oder ich zumindest oftmals, aus den Augen verliere. Das war mir schon wichtig, dass das mit was Persönlichem und Positivem endet, denn davor behandle ich ja schon auch die Angst vor diesem Ungewissen und die Angst davor, das, was wir liebgewonnen haben, loszulassen. Na, das ist ja schmerzhaft. Mhm. Das war auch, dieser ganze Prozess war für mich auch immer wieder schmerzhaft. Aber half mir eben auch, das, was wir jetzt und hier haben, zu wertschätzen. Mhm. Das ist verrückt, wie das miteinander einhergeht und wie wir hier oftmals auch die Wertschätzung verlieren, wenn nicht irgendeine Verknappung in irgendeiner Form stattfindet. Ne? Mhm. Also ich habe den Eindruck, ne, in Deutschland wird niemand Wasser so richtig zu schätzen wissen. Mhm. Weil wir es immer und überall haben. Aber ohne das ist hier richtig Feierabend. Mhm. Das ist wirklich wertvoller als Gold oder sowas.
Absolut.
Für uns. Ich kann damit viel, viel mehr anfangen. Also, ne?
Ja, voll.
Aber dadurch, dass es so verfügbar ist, überall, Baruch Hashem, ne? Mhm. Verlieren wir das natürlich so ein bisschen aus den Augen. Mhm. Ne, und die Endlichkeit der Dinge macht das dann doch wieder auf ganz andere Art und Weise bewusst.
Ich habe oft das Gefühl, dass wir, egal wie zynisch wir sind, bla bla bla, dass wir eigentlich alle unfassbar unrealistische Optimisten sind, weil wir den ganzen Tag durch die Gegend laufen und eigentlich nie daran denken, dass wir in jedem Moment sterben könnten.
Das ist so. Ist das Optimismus aus deiner Sicht?
Naja, das ist so, ach, wird schon weitergehen. Morgen wird schon kommen. Also ich plane meinen nächsten Urlaub und ich überlege mir, was ich nächste Woche so mache und habe keinen Bock auf den Termin und habe Bock auf den Termin und freue mich auf irgendwas, was morgen passiert und so weiter. Das hilft uns ja auch dabei zu leben, ne? Ist ja, also es ist gar keine Wertung. Aber es wäre vielleicht eine Beobachtung zu sagen, dass das eigentlich sehr verrückt ist, wie wir dazu in der Lage sind, also wie unser Gehirn oder unsere Gesellschaft oder unsere Seele oder wie auch immer wir es nennen wollen, wäre eine interessante Frage, was es ist, so darauf eigentlich eingestellt ist, 99,9% der Zeit nicht vor Augen zu haben, dass es absolut niemand eine Wette darauf abschließen könnte, ob der nächste Moment stattfindet oder nicht. Weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Ich hätte es nur echt alles andere als Optimismus genannt, ehrlich gesagt.
Ehrlich, ja, was
aber
willst du sagen?
Das ist eine Perspektive. Naja, wir haben ja hier so ein, offenbar ganz im Gegensatz zu den Buddhisten, wie ich gerade lernte, glaube ich, versuchen wir das auszublenden die ganze Zeit, ne? Was in bestimmter Hinsicht auch beim Leben hilft, ne? Weil gerade wenn du Angst vorm Tod hast, könntest du ja jetzt deine ganze Zeit damit verbringen, dich vor ihm zu fürchten.
Mhm. Ne? Klar.
Oh nein, wie weit ist er entfernt, wie nah ist er, bla bla bla, dass es fast in ein Suchen übergeht. Mhm. Das hielte ich für eine große Verschwendung der Lebenszeit. Deshalb erkenne ich in diesem Ausblenden auch eine Lebenshilfe. Mhm. Ja. Aber es wird natürlich an bestimmten Punkten dann auch ein bisschen absurd. Ist ja klar.
Das,
weil es so verschwenderisch
voll wird, ne? Wenn man diese Furcht hat und wenn das zu einer Art, wenn es lähmend wird, ne? So. Hast du das auch erfahren, während du jetzt das Album gemacht hast, also in diesem ganz persönlichen Kreativen, dass manchmal dieser Gedanke daran so, ey, Alter, das wird jetzt einfach, this is it, hatte ich das manchmal auch, also hast du über die beflügelnden Aspekte davon gesprochen, oder nicht nur beflügeln, sondern die fokussierenden, die essenzierenden Aspekte. Hat dir das Angst gemacht? Also hat es dich gelähmt manchmal?
Baruch Hashem, überhaupt nicht.
Interessant, oder?
Aber das ist, ne, das ist diese Kräfte, die dann in Situationen manchmal freigesetzt werden, ist verrückt. Das erlebte ich auch hier. Deshalb, ich werde ja oft gefragt, ne, wie unglücklich bist du denn mit deiner Entscheidung jetzt, nachdem du sie umgesetzt hast? Ich bin damit unfassbar glücklich. Ich habe dadurch nochmal Wertschätzung für das, was ich da tue, gesteigert bei mir selbst. Ne? Hm. Was es in gewisser Weise auch schmerzhafter macht. Aber das, was ich da erlebte, das war so dieses, komm, wir machen es nochmal wie früher bei, wie es dann in dem Stück Twilight Zone, ne? Das, was wir da alles nochmal erlebten, das war für mich ein solches Geschenk. Ne? Weil diese Platte sollte ja eigentlich so sein, in meiner Vorstellung, ne, der Anfang vom Ende und alles verschwimmt und dazwischen genau so weiter, ne? Besseres für uns, sowas und
also
sonst
die,
nichts.
Also die, ne? Die wirklich in Anführungsstrichen gewichtigen Themen.
Ja. Voll, 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 voll. Und das ist nach wie vor für mich das Wichtigste an der Platte, keine Frage. Ne? Diese beiden Stücke, also der Anfang vom Ende und alles verschwimmt, bilden auch für mich den Rahmen dieser Platte und alles. Ne? Aber das, während wir dann an der Platte arbeiteten, für mich plötzlich nicht nur die Frage, was willst du hinterlassen, ne? Auf die die Antwort Stücke wie die beiden eben genannten sind, sondern auch die Frage, was würdest du denn gerne nochmal machen, eine Wichtigkeit gewann.
Die Bucketlist quasi nochmal so.
Ja, hatte ich nicht, ne? Aber ich habe es einfach dann gespürt. Ja, Mann. Oh, ich würde gerne nochmal, ich würde gerne nochmal Scheiße labern.
Ja.
Ne? Wie auf Soundgood. Ne? Ey, ich würde gerne nochmal mit Hafti rappen.
Ne? Ja.
Ich würde gerne nochmal mit Curse rappen. Ne? Dieses Ding. Und dabei entstanden dann auch Stücke wie Twilight Zone, was auch null geplant war. Aber auch mir so einen ganz verrückten Frieden mit diesem, ich weiß gar nicht, ob Battle Rap die richtige Formulierung ist, aber diesem Bragging-Ding, ne, was so überhaupt mein Einstieg in Rap war, ne, da ging's, also nach den Sachen, die ich am Anfang hörte, ging's dabei ohnehin nur darum, ja, möglichst oft zu sagen, wie du heißt und wie geil du bist. Ne? Was ich dann so bei Geteiltes Leid 3 rum so ein bisschen als Kinderkram bezeichnete, von dem ich mich emanzipieren will. Mhm. Ich glaube, ich hatte immer auch andere Sachen drin. Mhm. Also spätestens ab direkt aus Rödelheim gab es da andere Themen, die ich irgendwie auch in dieser Kunst Baruch Hashem zu verarbeiten lernte, ne, und mir auch Lebenshilfe waren und mir Gelegenheit waren, mich mit mir und meinen Ängsten und meinen Hoffnungen und so auseinanderzusetzen. Ich sag in Twilight Zone jetzt, für mich hat sich das hier gelohnt. Ich hoffe, für dich war es Affirmation. Mhm. Und ich habe so auf diesem Wege mir erklärt, dass das nicht nur Kinderkram war, sondern dass diese Idee der Affirmation mir und meinen Hörerinnen und Hörern gut getan hat. Gerade für junge Menschen, ne, dass man sagt, nee, du bist nicht nichts, du bist was. Weißt du?
Natürlich, weiß ich, also in meiner eigenen Erfahrung, weil Battle Rap,
ja, Mann.
Das ist ja, ja, so ist Rap entstanden. Das ist so dieses, keiner kennt mich, ich wohne im 14. Stock, irgendwo in der Bronx, in einem scheiß Haus und alles ist kacke und Leute werfen Fernseher aus dem Fenster raus. Aber ich gehe in die Stadt und schreibe meinen Namen auf jede U-Bahn-Station und auf einmal weiß die ganze Stadt so, ich heiße Taki, ich wohne in der so und so vierten Straße, weißt du? Da aus diesem Nichts raus, und da geht's ja um das Asserten, dieses so, hey, ich bin hier, so. Ja, ich bin in irgendeiner Versenkung, irgendwo, die Gesellschaft interessiert sich nicht für mich, ich bin einer von diesen Lost Causes, aber ich stelle mich hier hin und sage, ey, ich bin hier. Und das ist ja auch so oft wie möglich den eigenen Namen zu sagen. Und so oft wie möglich zu sagen, ey, ich bin hier. Und das sagt man halt vielleicht auch darüber, dass man sagt, guck mal, wie gut ich rappen kann. Guck mal, mein geiles Auto. Guck mal das und so weiter, weißt du? Ist ja eigentlich nur eine Assertion. Und das ist wahnsinnig empowering, auch für die Leute, die hören. Weil ganz viele von denen befinden sich ja in einer ähnlichen Situation in ihrer eigenen Welt. Sagen, niemand sieht mich.
Ja,
und ich habe diese Musik, die mir den Soundtrack dafür gibt, zu sagen, ey, aber hier bin ich. So.
Voll. Und jetzt ist jetzt so, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, ne? Aber als direkt aus Rödelheim rauskam, ne, gab es halt auch Journalisten, also die mich fragten, wie lange geht denn dieses Rap-Ding noch? Ne? Dann ist diese Phase vorbei. Aber vor allen Dingen fragten mich manche Leute, ey, ich kaufe mir doch nicht eine Platte für 3 Schmack, um mich die ganze Zeit beschimpfen zu lassen. Ne? Und meine Antwort darauf ist, pass auf, wahrscheinlich, ne, wenn du das so empfindest, dann bist auch du gemeint. Ja? Frankie Kubrick, a.k.a. Karibik Frank, Frank hat mal gesagt, jeder, der sich angesprochen fühlt, ist auch gemein.
Ja.
Aber die richtige Art und Weise, so eine Platte zu hören und zu genießen, ist natürlich aus der ersten Person.
Absolut. Ne? Klar.
Und wer das nicht checkt, für den ist das einfach nicht. Ne? Ja, aber ne, was du sagst, ist jetzt wo du es sagst, ist so, ja, ist so klar. Ne? Aber zwischendrin hielt ich das mal für Kinderkram. Für etwas, dem ich entwachsen bin.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Weil ich dachte, oh, das muss doch tiefer gehen.
Ja, na klar.
Ne? Und das auf meiner letzten Platte, ich schaffte mich damit so zu versöhnen und zu merken, dass ich es nicht, weil eigentlich ist die Antwort auf die Frage, ja, warum willst du dann trotzdem noch machen, wenn du das so kritisierst? Ja, Mann, weil ich damit aufgewachsen bin und das halt einfach so ein krasser Teil von mir ist und das so reflexartig aus mir rauskommt und ich es genieße, während ich es tue.
Ja.
Weißt du? Aber dass ich da so eine Versöhnung damit hatte und einfach jetzt sagen kann, nein, das war kein Kinderkram.
Mhm.
Das hat natürlich total infantile Aspekte,
mhm,
aber das war für was gut, Mann. Das freut mich irrsinnig.
Mhm.
Jetzt sind wir wirklich ganz weit abgedriftet.
Ey, weißt du was? Wenn ich dir einen Screenshot schicken könnte von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, dann würdest du nicht sagen, wir sind ganz weit abgedriftet, sondern würdest du sagen, du hast,
es läuft nach Drehbuch.
Junge, du hast telepathisch meine zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, weil bei mir steht, pass auf, ich lese dir vor, was in meinen Notizen steht. Achtung, ready? Twilight Zone 1988, Twilight Zone 2025. Was war dem Moses der ersten Twilight Zone wichtig? Steht da, weißt du?
Mhm.
Da sprechen wir eigentlich gerade drüber. So.
Ja.
Und dann, pass mal auf, Achtung. Dann kommt, wie würdest du heute mit dem damaligen Moses sein? Und hast du, da sind wir eigentlich auch schon gelandet, weil du sagst, du hattest eine Zwischenphase, wo du vielleicht auch judgmental warst, dir selbst gegenüber. Und dem, was du gemacht hast, gesagt hast. Und jetzt an dem Punkt angekommen bist, zu sagen so, nee, es ist also A, Teil meiner Vita und B, sehe ich auch, dass
den Sinn und Zweck darin, ja, Mann, den Nutzen. Ja, Mann. Ey, ich würde den fest in den Arm nehmen. Wenn ich ihn treffe. Und ich glaube, ich bin ihm dankbar, Mann. Dass der, aber das heißt nicht, glaub, ich bin sicher, ich bin ihm dankbar. Ne? Der ist zwar Schritte gegangen, die ich heute nicht mehr bereit wäre zu gehen. Aber von denen ich profitiere. Und ich meine, das ist ja eine Bratkartoffel, ist ja klar. Ohne den wäre ich nicht. Deshalb, ich glaube, du hast es mal gesagt, ne? Vergebung nicht nur, ist das ein Avocado-Toast? Also ist Vergebung nicht nur anderen gegenüber, sondern auch mir selbst. Irgendwas sinngemäß.
Also, weißt du, was meine nächste Frage ist?
Auf einer Platte von dir.
Weißt du, was meine nächste Frage ist? Kannst du dir selbst vergeben? Alter, was ist los bei dir hier?
Aber Bruder, in was für ein Stück sagst du das?
Ich glaube, es ist nicht Avocado-Toast. Aber da sage ich was Ähnliches. In Avocado-Toast sage ich, früher wollte ich rappen ohne Kunstanspruch. Und wenn du mich auf Kunst ansprachst, dann hatte ich kein Kunst von Kunst keinen Plan. Irgendwann wollte ich dann Künstler sein, Kultur verbreiten. Das ist ja dieses so, oh, ich muss, ne? Das andere ist Kinderkacke.
Ja, ja, ja.
Und dann sage ich, ey, heute will ich einfach nur noch sein und auf Bezeichnungen scheißen.
Es ist auf dem Stück aus der EP danach.
Das kann sein, ja. Ja, das kann sein.
Aber das ist so, das hat so mit mir resoniert, weil es man denkt so, ja, man ist sich ja selbst am nächsten. Nein, Mann, ist man nicht. Also oftmals nicht.
Mhm.
Und
im Gegenteil wahrscheinlich, halt, ne? Man ist wahrscheinlich so ein scharfer Selbstkritiker in ganz vielen Fällen.
Ja. Und ne, ich fürchte, das habe ich auch gebraucht, ne? Sonst wäre ich. Und ich glaube, jeder, der in was über einen längeren Zeitraum sehr gut ist, muss das sein.
Mhm.
Aber ich glaube, es geht wie so oft darum, sowohl das eine als auch das andere zu haben. Ne? Und diese Liebe für sich selbst, die nicht selbstverständlich ist. Und damit Frieden zu machen, auch mit Dingen, die in dieser Zeit passierten, oder egal, ne, in den zig Jahrzehnten danach, ne, einmal zu sagen, das war schon für etwas gut. Weißt du? Mein lieber Freund, der Rabbiner David Kraus, den ich in Weiße Fahne zitiere, sagt, es ist, und das klingt so, eine, wie so eine Lappalie, ne? Der sagt halt, erstens immer wieder, es ist was Gutes in allem. Nichts ist so schlecht, dass darin nichts Gutes ist. Und so fängst du irgendwie an, nee, es ist nicht alles gut, aber was Gutes in allem. Ja? Und von ihm ist auch ebenfalls in Weiße Fahne zitiert, alles, was passiert, passiert nicht dir, sondern für dich. Und so sehr ich mit manchen Dingen immer noch hadere und wünschte, sie wären nicht geschehen, so sehr weiß ich auch, dass darin Geschenke waren, verborgene Geschenke, die mich zu dem machten, der ich heute bin. Und ich oftmals mir ausmale, wäre das nicht passiert, wäre ich geworden. Und beantworte mir das oftmals womöglich oder mit womöglich jemand, der ich nicht sein wollte.
Wie sehr gibt es ein Zusammenspiel oder sogar eine Reibung zwischen dem sich selbst vergeben und gleichzeitig auch dem anderen Menschen vergeben und auch von anderen Menschen Vergebung erfahren? Sind es Sachen, die man alle drei quasi getrennt voneinander ausmachen muss? Oder geht es Hand in Hand? Also geht die Selbstvergebung Hand in Hand damit, auch anderen Menschen zu vergeben? Wenn ja, was kommt zuerst? Weißt du, also wie verhandelst du das mit dir, diesen Prozess? Weil es ist ja nicht was, wo man sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt A, B, C, sondern es ist ja wirklich ein langer Prozess, auch aus vielleicht Schuldgefühlen oder aus Hass oder Ablehnung oder so irgendwie anzufangen, das mit sich selbst zu verhandeln. Weißt du, wie erfährst du diesen Prozess?
Aber erstmal wahrheitsgemäß, ich kenne die Antwort auf die Frage nicht. Ne? Die kurze
Antwort. Schon mal beste Voraussetzung, finde ich gut. Dann let's think about it together. Und
voll. Und wenn ich jetzt anfange zu mutmaßen, würde ich als jemand, der das ja nicht im Rahmen eines Coachings oder sowas begann, sondern einfach aus der Notwendigkeit heraus, nicht mal so, ich fange jetzt damit an.
Klar.
Ne, sondern ich habe mich einfach intuitiv dahin orientiert, das passt irgendwie nicht zu dem. So kannst du auch nicht bleiben. Was machen wir jetzt? Weißt du? Und einfach ein bisschen rumprobiert. Ich würde mutmaßen, dass ab einem bestimmten Punkt das eine oder das andere unmöglich ist. Ne, aber irgendwo musst du anfangen.
Wo hast du angefangen?
Das ist eine gute Frage. Aber ich kann sie dir nicht beantworten. Ich weiß nicht. Egal, was ich jetzt sage, ist gelogen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Mir fallen natürlich viele Bilder, die darauf schließen ließen, dass ich bei Dritten angefangen habe. Ein gerade. Aber vielleicht war das schon auf dem Weg, mir was Gutes tun zu wollen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Vergebung mir selbst gegenüber davor stand. Aber ich weiß es nicht. Und je mehr ich jetzt darüber nachdenke gerade, ich rede ja, während ich nachdenke.
Perfekt,
ne?
Ich auch.
Aber normal heißt es ja, ne, erst denken, dann
reden. Nee, ich halte das für Quatsch. Sorry. Sehr zum Leidwesen von vielen Menschen, die mit mir zu tun haben.
Mike, echt, ne, jetzt, während ich so drüber nachdenke, das hängt so krass zusammen, weil es ist dieselbe Liebe. Ne? Und dasselbe Mitgefühl. Ich will sagen, das ist dasselbe. Es wurscht, wo du anfängst, Bruder, es ist selber. Würde ich jetzt gerade sagen.
Ich habe manchmal das Gefühl und würde mich interessieren, was du dazu sagst.
Darf ich eine Sache bitte, noch sagen, die mir gerade noch spontan kam?
Please.
Ne? Mike, ich merke, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin, werde ich auch härter gegenüber anderen. Und ich habe mir ja auch schon ganz oft, wenn ich mich schlecht behandelt fühlte, von Dritten gesagt, pass auf, was da gerade passiert ist, unmöglich die Reaktion auf das, was ich gerade zu dem sagte oder tat oder irgendwie sowas, sondern da sind 700 andere Sachen im Spiel, Kräfte, die da wirken, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. Entschuldige.
Im Gegenteil. Was du gerade sagst, hat ein bisschen einen Aspekt davon auch, dass man irgendwann ein kleines bisschen mehr lernt, vielleicht auch die Wertung von anderen nicht so persönlich zu nehmen. Weil du halt sagst, ey, das hat bedingt mit dem zu tun, was hier gerade zwischen uns abläuft. Das ist vielleicht nur ein Trigger für deinen ganzen Film, den du eh schon hast. Was nicht heißt, dass ich keine Verantwortung trage, aber ich bin nur ein Teil dieses Domino-Effekts. Weil ich sag jetzt rot und du sagst, meine Oma hat schon immer und ich fand die Scheiße, bla 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 bla. Und schon passiert irgendwie was. Und wir sind ja eigentlich schneller gewollt, unser Gegenüber 100% verantwortlich zu machen dafür, wie wir uns in dem Moment gerade fühlen. So,
natürlich.
Weil du gerade was gemacht hast. Okay?
Natürlich, natürlich. Aber ich glaube, in diesem Verständnis, über das wir gerade reden, also Verständnis dir und mir gegenüber, ne, also fürs vielleicht Äußere und Innere, ne, wobei das auch immer zusammenspielt, weil auch, also das, was du gerade über Dritte sagtest, gilt ja auch für
absolut
mich. Ne, also wie sehr ich mich für etwas hasse und mir selbst etwas nicht verzeihen kann, hat ja auch mit irgendwelchen Erfahrungen, die ich vorher machte, zu tun. Weißt du? All das, diese Erkenntnisse, will ich sie nennen, ne? Über die wir gerade sprechen, ne? Hat, und das Annehmen einer gewissen Verantwortung, gibt dir aber auch eine Kraft zurück.
Klar, es gibt dir
selbst Entscheidungen zu treffen, ne? Verantwortung, du bist wieder irgendwie mehr am Drücker. Obwohl du erkennst, ah, guck mal, das hat mit mir gar nichts zu tun. Oder mit dem, was ich gerade sage, oder nicht so viel zu tun, wie es gerade scheint und so weiter und so fort. Gibt diese Erkenntnis, dieses Verständnis dir, ich weiß nicht, ob Kraft das richtige Wort ist, Verantwortung zurück und macht dich weniger zum Spielball.
Es gibt dir ein bisschen Selbstbestimmung, auf Englisch würde man vielleicht Agency sagen, so, ne? So Selbstbestimmung auf eine gewisse Art und Weise zurück. So Handlungs-,
ja, würde ich sagen.
Verfügungsgewalt,
ja, ja, ja.
Irgendwie sowas.
Ja, 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 Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja. Ja.
Ich glaube, dass es.
Ich habe eine Sache.
Ja, klar, bitte.
Aber in meinem Kopf rattert das, was du ganz am Anfang sagtest. Ne? Das sagst die Buddhisten. Fühlen sich immer wieder vor Augen, dass sie auf jeden Fall sterben werden. Ne? Und wir Juden und Christen glauben das nicht, ne? Also, ne, alle Wahrscheinlichkeit zeigt, dass du sterben wirst, aber wenn du beim, aus jüdischer Perspektive, Erscheinen des Messias, und aus christlicher Perspektive, der Wiederkehr des Messias, am Leben bist, kann sein, dass du nicht stirbst. Ein Teil in mir will sagen, pass auf, das ist doch für das, was wir jetzt gerade besprechen, überhaupt nicht wichtig. Aber es beschäftigt mich sehr, dass ich nicht loslassen kann. Ich musste nochmal raus, sorry.
Man kann das Ganze ja noch verfeinern, ne? Wenn man jetzt aus buddhistischer Sicht, gibt es ja auch gar keinen Tod. Also es gibt Tod als relatives Phänomen. Als Wechsel oder als, okay, dieser jetzige Zustand, in dem du dich jetzt befindest, ja, den du jetzt gerade als Ich bezeichnen würdest, der wird sich irgendwann, wie alle anderen Dinge auch, in seine Einzelteile auflösen. So. Und dann, das ist aber nicht das Ende, ne? Das ist nicht irgendwie, okay, danach ist alles, ist so dieses vollkommen atheistische, so, na, danach ist alles, geht das Licht aus und fertig, so, ne? Sondern, es ist quasi gar nicht möglich, dass einfach so das Licht ausgeht, so, ne? Weil es wird irgendwas passieren. Es wird nur nicht das sein, was ich bisher als ich und mein Leben bezeichnet habe, ne? Das heißt, dass.
Weil die Frage, die sich mir die ganze Zeit aufdrängt, ist, wer ist denn ich?
Eben, natürlich.
Also, wie Eckhart Tolle sagt, ne?
Im Buddhismus würde man sagen, existiert gar nicht. Also vor allem existiert es gar nicht so, wie wir uns das vorstellen, ne? So. Ja. Das ist so das, was man, also das ist so salopp dahergesagt, so Egolosigkeit oder irgendwie sowas oder Egotod oder sowas. Das sind alles so komische Worte. Aber ja, also dieses so typische Ich und ich in meinen vier Wänden und mit meinen, ich mag rot ja und blau nein und das ist alles ein Konstrukt. So. Das ist alles eine Wahrnehmung jetzt gerade, aber selbst wenn man sich die ein kleines bisschen genauer anguckt, zerfällt die komplett in ihre Einzelteile.
Ich fühle mich 1000%, ne? Drei Sachen dazu. Erstens, in der dritten Strophe von Alles verschwimmt, sage ich auch, sowas wie ich, das gibt es hier nicht. Mann. Na, während ich es von der anderen Seite beschreibe. Eckhart Tolle sagt in dem Zitat, das ich eben schon zitierte, ne? Der Tod nimmt alles weg, was du nicht bist.
Schön.
Ja, der Trick des Lebens ist zu sterben, bevor man stirbt. So, ne? Und die dritte Sache dazu, ey, wenn ich von ich rede, ne? Wenn du mich fragst, ja, wie warst du denn bei Twilight Zone? Ne? Ich da von dem, was da bei Twilight Zone ich nannte, ist ja so viel weg, überhaupt nicht mehr absolut. Da, ne? Und ganz anderes dabei und so. Ne? Ich bin auf dem Weg hierher schon 3 Milliarden Mal gestorben und in ganz neuer Form erschienen.
Ja, Mann. Glaubst du, dass wir uns gegenseitig
öfter in den Arm nehmen sollten? Ja,
ja, Mann. Ich formuliere es mal anders. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ich spreche es einfach mal so raus. Ich glaube, viele Probleme für uns selbst und im Umgang mit anderen Menschen entstehen dadurch, dass wir sie auf irgendein Ich festnageln wollen, ne? Was irgendwann mal vielleicht sich uns irgendwie offenbart hat vor 20 oder 30 Jahren und dass wir oft einfach vergessen, dass von diesem
wir alle Reisende sind.
Von diesem Ich der anderen Person und auch von meinem halt einfach nur noch Bruchstücke existieren. So. Ne?
Ja, klar.
Also welchen Teil der, also was von dir liebe ich eigentlich? Oder was von dir bewerte ich und verdamme ich? So. Ne?
Ja. Ja. Fühle ich. Fühle ich total.
Hast du.
Also wir sind ja auch oft.
Bitte.
Wir haben ja auch oft die Erwartung an so ganz einfache Erklärungen. Während wir selbst, wenn wir angehalten werden, irgendwas zu erklären, sagen, ja gut, guck mal, da spielt das mit, das mit, das mit. So einfach, wie du die Frage gerade stellst, ist halt die Antwort nicht. Kommt auf den Tag an, auf die Uhrzeit, ob ich schon gesoffen habe oder nicht. Und so weiter und so fort, ne? Da spielt das eine Rolle, das sind eher Leute, jetzt will ich wissen, wie ist denn dieses Volk? Erklär mir mal, wie dieser Staat da in Afrika funktioniert. Was? Wie soll ich das machen? Weißt du, was da alles für Kräfte wirken? Ne? Also, als seien diese Dinge so einfach zu berechnen, während wir selbst wissen von Dingen, die wir kennen, wie schwierig sie zu berechnen sind. Oder wie unmöglich es ist, sie zu berechnen. Ist es ein guter oder nicht?
Ja, genau.
Hey. Genau.
It depends, ja. Es kommt darauf an.
Voll. Voll.
Man sagt ja auch immer so schön so, also manchmal, wenn mich eine unbekannte Nummer anruft, also ich gehe eh nicht dran, aber sollte es dann zufällig mal sein, ja, ist dort der Herr bla, dann sag ich mal, kommt darauf an, wer fragt, weißt du?
Ja,
weißt du?
1000%.
Ich glaube, dass ohne irgendeine Form von aktiver Auseinandersetzung damit und das aktive Auseinandersetzung mit dieser A, Vergänglichkeit, B, aber auch absoluten Komplexität von Leben, von Existenz, von Dasein, von Kräften, die wirken. Du sagst es sehr oft, Kräfte, die wirken, das finde ich sehr schön. Ohne irgendeine aktive Form der Auseinandersetzung damit, Kontemplation, philosophischen Auseinandersetzungen, spirituellen Auseinandersetzungen damit, wie auch immer, kann das einfach so überfordernd sein und so Angst machen. Es ist ja wie so ein Abyss, in das man dann reinfällt. Oh mein Gott, nichts ist garantiert, nichts ist permanent, ja. Ich existiere vielleicht gar nicht und so weiter. An was kann ich mich festhalten?
Ist das nur eine Simulation?
Oder ist es eine Simulation oder was auch immer, ja? Und ich glaube, ohne irgendeine Form von Auseinandersetzung damit, Praxis und so weiter, kann man halt entweder in so einen Nihilismus verfallen, ja, ist eh alles scheißegal, dann ne, brenne ich halt die Welt nieder. Oder man verfällt in so eine Hilflosigkeit, in eine Starre, in eine Angst, in der man sich dann wünscht, dass jetzt bitte irgendjemand kommt und einem mal ganz genau sagt, wie es geht.
Ne? Ich brauche einen
Vater. Ich brauche einen Vater, eine Mutter, was auch immer. Erziehungsberechtigte oder irgendwie so. Ne? Und da begibt man sich vielleicht auch gerne in einer, wie auch immer, geartete Form von Sklaverei jemand anderem gegenüber. Hauptsache,
natürlich.
Hauptsache, ich bekomme irgendein Gefühl von, es sind klare Regeln abgesteckt und ich weiß, wo es lang geht. So, ne?
Ja, Mann.
Deswegen glaube ich, dass einfach diese Auseinandersetzung damit oder irgendeine Praxis dazu haben, wie auch immer die geartet ist, ist unglaublich wichtig. Und was ist deine? Also hast du eine tägliche spirituelle oder wöchentlich oder wie auch immer, egal, oder in dem Moment, in dem es dir einfällt, hast du eine spirituelle Praxis? Hast du etwas, was du regelmäßig tust? Hast du was? Hast du ein System, wie auch immer geartet, dich immer wieder daran zu erinnern, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Weißt du? Was auch immer es ist, ne?
Ja, ich, ist bestimmt kein Zufall, dass ich eben sagte, ich brauche einen Vater. Ja. Ja, für mich ist das der Herr, mein Schöpfer, ihr würdet Gott sagen. Ja. Das. Ne, vieles von dem, was du eben sagtest, trifft halt darauf zu. Ne? Selbst in der Kunst, ne? Dass ich sag, du, ich weiß, ich habe das nicht gemacht. Hm. Ich habe das nicht geschrieben. Der Herr hat mir das geschenkt. Ne? Das macht es für mich viel einfacher. Hm. Vielleicht, wenn man jetzt böswillig wäre, ne, würde man sagen, aha, du hast also die Verantwortung abgegeben. Nee, ich bemühe mich ja weiter, ne? Es zu erkennen. Ne, hab die Arme offen. Mhm. Ne? Also ich finde schon, dass ich dabei eine Verantwortung trage. Aber ich bin nicht alleine. Ne, so kindlich das klingt, ich bin nicht alleine. Das ist aber, was ich meine. Aber bring deine Freunde mit, ist mir egal, ich hab Gott dabei. Ne, und ich... Steht auch in der Bibel, ne, wenn wir um Dinge bitten, wenn ihr um Dinge bittet, macht euch bewusst, dass ihr bereits erhalten habt. Ich denke darüber, seit ich ein Kind bin, nach. Es gibt so ein ganz kleines Büchlein. Das heißt, ich sagte Danke und wurde erlöst. Ich habe es immer noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich glaube zu wissen, was darin steht. Ne? Nämlich eine Übersetzung des Zitats, das glaube ich in Matthäus ist, ne? Wenn ihr um Dinge bittet, macht euch bewusst, dass ihr bereits erhalten habt. Nämlich, dass die Erkenntnis, dass da eine Kraft ist, die wirkt und ne, der bisher gegeben hat, wird weitergeben. Will das ein bisschen formulieren. Ne? Wenn du erkennst, wie beschenkt du bereits bist, in dieser Dankbarkeit, guck mal, was der Herr mir alles gegeben hat, hast du plötzlich eine ganz andere Kraft, ein ganz anderes Selbstverständnis. Vielleicht auch eine andere Güte. Dir und den anderen gegenüber. Ne? Nicht immer. Aber ich glaube, es gab eine Werbung für Clausthal oder so, ne? Aber immer öfter. Weißt du? Das ist, ich habe gestern ein Interview gehabt, da wurde mir das so ein bisschen gewahr, ne? Weil ich immer sage, ne, es gibt nichts, womit ich mich so lange in dieser Intensität beschäftige wie Rap. Ne? Weil, ne, ich bin als Kind mit großer Begeisterung auch BMX-Rad gefahren oder so, ne? Aber irgendwann hat es mich halt gelangweilt. Pro Tag, ne? Drei Stunden Fahrradfahren reichen mir jetzt. Ne? Aber auch in meinem Leben, ne? Irgendwann, keine Ahnung, mit 14, 15 hat mich das alles nicht mehr gebockt. Ne? Aber diese Sache, die ich da mit 12 entdeckte, erstmal konnte ich das 12 Stunden machen am Tag. Und zweitens habe ich es dann aber mit 13 weitergemacht, mit 14, 15, ne, bis 53. Es gibt nichts, was ich länger mache als das. Yeah. Aber es stimmt nicht. Weil gestern in dem Interview wurde mir klar, dass diese Beziehung zu meinem Schöpfer, mit der ich mich ja dauernd irgendwie auch und auseinandersetze, länger ist und länger wirkt. Und der allergrößte Hebel in meinem Leben ist. Habe ich deine Frage beantwortet, weil ich schwall und bla bla und hast mich
also
gesehen?
Also A, denk mal reden, beide Daumen hoch. Und es ist manchmal vielleicht gar nicht so wichtig, dass man die Frage beantwortet, die direkte Frage, finde ich, sondern so schön ist es immer, wo das Gespräch, also wo eine Unterhaltung hinführt. Weil da, wo es hinführt, ist, wo es, weißt du, da gehört es hin. Mhm. Weil das ist das, was irgendwie gerade da ist. Betest du?
Yes, sir.
Was ist für dich, also was ist für dich beten? Als kleines Kind habe ich das kennengelernt, ne? Es gibt irgendwie jetzt was Vorgeschriebenes, da steht irgendwie, man betet das Vater Unser oder so. Das lernt man dann irgendwann auswendig. Andere Menschen haben Fatiha fünfmal am Tag und so weiter und so weiter. Ne? Es gibt verschiedene Formen des Gebets. Es ist also es gibt Formen des Gebets, die sind stilisiert, könnte man sagen, kodifiziert. Ne? Und dann gibt es ja quasi das stille Zwiegespräch mit Gott, wie auch immer. Und wahrscheinlich gibt es noch irgendwie ganz viele andere ganz viele andere Dinge, so, die beten sein können. Ne? Was, was ist das für dich? Also was qualifiziert sich als Gebet in deinem Leben?
Ich finde das eine schöne Frage. Also als du die Frage stelltest und ich sie mit Ja beantwortete, meinte ich die direkte Sprache an meinen Schöpfer. Ne? Herr, und dann hab Dank für dieses, jenes, ich bitte dich, bla bla, du kennst mein Herz, das und das. Ne? Oder
mir brennt eine Frage auf den Lippen, die ist sehr persönlich, aber wenn es wirklich um diese spezifische Sache geht, kannst du beantworten oder nicht, wie du willst, ne? Kannst auch sagen, es ist zu privat oder, ne? Aber tust du das laut oder im Stillen?
Sowohl als auch.
Okay.
Ich glaube manchmal, dass das Laute nochmal mehr Kraft hat. Aber es ist so intim und so persönlich, dass ich das nur machen kann, wenn ich alleine bin. Ne, wenn ich sitze im Restaurant, die weißt du, Leute, die mich gut kennen, die haben es halt irgendwann gecheckt. Ne? Der antwortet gerade nicht, der betet gerade. Ne, aber ich mache das so, während ich das Wasser reiche, so bla bla, dass es eigentlich, ich würde sagen, so sozialverträglich ist, dass jemand, der mich nicht kennt, es einfach nicht checkt. Aber ne, wenn du mich jetzt so fragst, was qualifiziert sich als Gebet? Also ne, ich mag, es gibt auch so feste Teile, die ich immer wieder sage. Im Judentum gibt es ganz viele für spezielle Dinge, ne, für wenn du Brot isst, für wenn du auf dem Klo warst. Ne? Das mache ich weniger. Ne? Ich habe, ich würde mal sagen, so 2-3 Traditionals. Ne? Und je nachdem, was mich gerade besonders beschäftigt, ne, gehe ich dann auf diese Details ein. Ne? Ich, vor der Show halt um die Dinge, die ich bei der Show für wichtig halte und so. Wie, weißt du? Ne, also das schon. Oftmals würde ich sagen, dass die mittlerweile festen Dinge irgendwie alles abdecken, was ich gerade meine. Ne? Und dann gibt es besondere Dinge in meinem Leben, wie ich dann nochmal einfüge, ne? Wie, oder ne? Die ich dann an, auch dem Beispiel, ne? Guck mal, wie in diesem Fall gerade, wie mir gerade mit meinem lieben Bruder so und so geschehen ist und so, weißt du? Also da gibt es auch viel, viel Platz für Freestyle. Ne, das ist was immer mir auf dem Herzen brennt und liegt. Der andere Teil deiner Frage, ne, was qualifiziert sich als Gebet? Das halte ich für eine sehr wichtige Frage. Denn diese Ausmalerei von Katastrophen könnte schon eine Form von Gebet sein.
Die Ausmalerei.
Die in die Hölle führt.
Okay. Verstehe. Ich wollte gerade sagen,
also, ne, dieses.
Durch den Satz, die in die Hölle führt, hat sich das jetzt für mich ein bisschen geklärt, aber bitte erzähl mehr dazu.
Nee, ich glaube, du hast mich ganz genau verstanden. Ne? Und die Ausmalerei von irgendwie, wie toll irgendwas wird. Pass auf, da sind Kräfte am Werk, die größer sind, als wir uns allgemein vorstellen, glaube ich. Ne? Mhm. Dieses be careful what you think. Ne, die Frage, ne, welchen Wolf fütterst du mehr? Jetzt, das ist nicht, woran ich dachte. War nicht mein erster Gedanke, ne? Als du mich fragtest, betest du?
Klar.
ne, sondern daran, ich dachte daran, was ich eben gerade erklärte, wie ich es mache. Ne? Aber mit der Frage, was qualifiziert sich als Gebet, machtest du diese Tür auf, zu der ich unbedingt das sagen wollte, was ich gerade sagte. Mehr habe ich dazu überhaupt nicht zu sagen. Aber ich bin sicher, du hast mich verstanden.
Ich hoffe es. Das führt mich, das hat mich auf ganz viele verschiedene Gedanken geführt.
Und ich weiß es so gut, weil ich das schon oft getan habe, ne? Mir die Hölle auszumalen. Und habe sie dabei auch intensiv besucht.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Du hast nämlich nicht gesagt, also man könnte auch sagen, und vielleicht ist es auch ein Aspekt davon, ich habe sie dadurch auch mitkreiert, sie mir so lebhaft ausgemalt habe. Aber du hast noch was viel, wie nennt man das, immediate, also was viel Gleichzeitigeres gesagt. Du hast
nämlich
gesagt,
hier.
Ich habe sie währenddessen besucht.
Ja.
So, das heißt.
Ich war da, ne, das ist so wie wir vorhin.
Du bist dann schon da, selbst wenn es im Außen noch nicht passiert ist, bist du in dem Moment schon drin. Ja.
Ne? So wie wir vorhin besprachen. Ne? Nicht, dass ich die Auseinandersetzung mit dem Tode nicht für wichtig hielte. Aber wenn du Angst vor dem Tode hast und ihn dir wieder und wieder ausmalst, stirbst du und stirbst und immer stirbst wieder. Und stirbst. Ja.
Man sagt ja auch, 1000 Tode sterben. Ich bin 1000 Tode gestorben, sagt man ja.
Ja, Mann.
Für ich habe Angst gehabt.
Voll. Und, ne, weißt du, the coward dies 1000 deaths, the warrior but once.
Ne? Ja, ich bin kein großer Fan von diesem klassischen Positive Thinking. So, dieses es ist eine scheiß Situation und ich stelle mich einfach hin und sage, nö, ist gar nicht scheiße, ist doch alles super. Ja? Weil das ist Verdrängung und Verdrängung finde ich ganz gefährlich, weil in meiner eigenen Erfahrung, je mehr ich Dinge verdränge, desto härter versammeln sie sich unter der Oberfläche. Weißt du, die gehen in den Untergrund und bilden gefährliche paramilitärische Organisationen, die dann irgendwo
die bei einer Gelegenheit
Anschläge
plötzlich
verüben, Bruder, wo du sie nicht erwartest, weißt du?
Ja, klar.
Da ist hast du den Film Inception gesehen?
Sag mal, was da
naja,
passiert.
Wie heißt er denn? Leonardo DiCaprio und seine Gang gehen quasi in die Träume von anderen Menschen, um denen irgendwie Gedanken einzupflanzen, die Also der Gag von dem Film für mich war, dass er zwar der krasseste Typ ist und den besten Job da macht und es gibt niemanden auf der Welt, der krasser ist als er, bla bla bla, aber tief in seinem Unterbewussten denkt er, und das wird ganz, ganz wundervoll bildlich dargestellt und so, denkt er, er würde die Schuld am Suizid seiner Frau tragen. Und je tiefer der halt dann in diesen unterbewussten Sachen von Träumen von anderen Leuten ist, taucht immer seine Frau auf. Und dann fängt er an, alles zu verkacken, weil er halt sich nur noch mit dieser Schuld beschäftigt, dieser Sache gegenüber. Das war für mich so eine unfassbare Parabel, ne? Dafür, dass diese Sachen, die man so tief in sich trägt und mit denen man sich irgendwie nicht beschäftigen möchte, halt eben irgendwann irgendwo anders kommen und die einfach konstant reinscheißen. So. Und deswegen bin ich halt kein Fan von positive Thinking und ich will das Schlechte nicht sehen und weg damit und only good vibes only und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Ich glaube, das hat viel mit sich selbst verleugnen zu tun. Aber ich finde, wir können definitiv einen Unterschied machen zwischen irgendwie Sachen verleugnen und nicht sehen wollen und auf der anderen Seite Positivität zu kultivieren. Weißt du? Mhm. Positiven Ausblick zu kultivieren, den Himmel, im Gegensatz mal zu der Hölle, in die wir uns durch Ängste vielleicht hineinbewegen, oder durch ungesehene Ängste oder nicht zugelassene Ängste oder selbst immer wieder gefütterte Ängste und so weiter, ja. Im Gegensatz dazu den Himmel vielleicht, den man sich auch immer wieder erschaffen kann, wenn man eben Positivität einlädt oder Vergebung einlädt oder Güte einlädt oder Ja, oder eben dieses, mir wurde schon gegeben, schau mal, wie, was schon da ist, so, ne? Wenn man das immer wieder einlädt, das, dann kann man sich ohne, ich sag jetzt mal, manche Realitäten vielleicht zu verleugnen, aber trotzdem da drin auch eben vielleicht ein kleines Stückchen vom Himmel schon schaffen für sich und andere Menschen.
Mhm. Ja, aber mir hilft es auch, ne, mir vor Augen zu führen, wie Dinge, die ich für eine Katastrophe halte, sich später als Möglichkeiten erweisen. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Wir sprachen vorhin über den Moses bei Twilight Zone. Ne? Der war ziemlich glücklich mit der Gesamtsituation. Dann musste aber schnell ein Album her, weil das so ein bisschen ein Hit war. Und mit diesem Album war dieser Moses halt irgendwie, keine Ahnung, 9 Monate später sowas von unglücklich. Mhm. Am Tag, an dem das released wurde. An der Mucke, mit dem Cover, mit allem. Das ist eine Katastrophe gewesen. Da ist für mich eine Welt untergegangen. Es war eine fürchterliche Situation. Da ist echt für mich die Welt untergegangen. Ganz schmerzhafte Situation. Im Nachhinein muss man aber sagen, pass auf, 3P hätte es überhaupt nicht gegeben ohne diese Situation. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich.
Ich bin nur so geworden, ich sage, pass auf, ich, gar nichts entscheidet ihr. Entweder ich entscheide es, aber es passiert nicht. Und so verbissen daran gearbeitet. Also wieder das, was Gutes in allem. Du kannst im Moment noch nicht sehen. Aber du hast ja die Erfahrung jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das entspannt in gewisser Weise schon. Na, wie gesagt, ich sage ja gar nicht, dass dann alles, wie es kommt, halt, ja, auch schön, auch schön. Da bin ich ja gar nicht. Aber eine gewisse Gelassenheit gibt es schon. Und das ist für mich auch keine Form der Verleugnung. Ne? Denn das ist ja die Wahrheit. Wir wissen manchmal nicht, was Fluch und was Segen ist. Während wir da sitzen und versuchen, alles Mögliche zu bewerten. Dir fehlen alle Informationen, um das vernünftig zu bewerten. Kannst du dein Bewerten einstellen, ehrlich gesagt?
Ja. Wir sitzen da und versuchen. Ne? Also, jetzt kommen wir zu einer, also, ich mach's mal ohne Ankündigung. Wir sitzen da und versuchen. Wir geben unser Bestes. Wir versuchen durch unsere Handlungen, unsere Taten, die Dinge, die wir auf den Weg bringen, mit den bestmöglichen Informationen, die uns in dem Moment zur Verfügung stehen, Entscheidungen zu treffen, Dinge in Bewegung zu setzen und so weiter. Gleichzeitig, in deinem Fall, spezifisch auch in deinem Fall und im Fall von ganz, ganz, ganz vielen Menschen und ich sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise, ist da so ein Glaube auch an vielleicht irgendwie entweder Schicksal oder göttliche Bestimmung oder Karma oder keine Ahnung, wie du es nennen willst. Und wir sagen, es wirken ganz viele Kräfte. Ja? Mhm. Sag mal, um mal wieder so eine ganz kleine Frage zu stellen, ne? Gibt es eigentlich den freien Willen?
Ich glaube, ja.
Und was, wie funktioniert, oder was ist das? Also, was ist unsere, weißt du, was glaubst du, ist deine, was glaubst du, kann man das in Prozent sagen? Wie groß der Anteil ist an dem ganzen Ding, was da draußen passiert, was man selber mitentscheidet, oder, weißt du, verstehst du, wie ich meine? Also, ich habe darauf keine Antwort.
Total.
Ne? Aber, ne? Sondern mich interessiert einfach, was du darüber denkst, weißt du? Oder spielt es für dich gar keine Rolle, diese Frage? Was ja auch legitim ist, ne?
Ja, ich glaube, dass die genaue Prozentzahl, die ich dir nicht nennen kann.
Schade, Junge.
Wie du weißt.
Aber ich bin doch auch einer von denen, die sich wünscht, dass mal einer kommt und mal sagt, was los ist. Ja, Mann.
Aber ich würde in der Welt, ne, in der Menschen Lotto spielen, sagen, dass es eigentlich egal ist, wie hoch die Prozentzahl ist.
Schön. Schön.
Ne, das, was wir haben, das, mit dem wir das, womit wir arbeiten. Und also kommt auch ein bisschen drauf an, was du mit freiem Willen meinst, ne? Wenn, ne, wir tun ja oftmals Dinge, weil wir damit etwas ganz anderes bezwecken. Ne? So weit reicht der freie Wille ja schon mal ganz offensichtlich nicht. Ne? Da haben wir jetzt hier schon in verschiedene Details erörtert. Ne? Aber nee, ich gehe jetzt durch die Tür. Ich klopfe jetzt da. Das steht uns offen. Nicht an allen, ne, weil manche sind auf der anderen Seite dieses Erdballs. Man muss halt erst hin irgendwie. Also sind jetzt nicht in deiner unmittelbaren Umgebung. Ist ein bisschen schwierig, da zu klopfen, aber kannst du auch hier und da, wenn mit genug Aufwand, ändern. Und so, ja, so erkläre ich mir freien Willen, der da ist. Das heißt nicht für mich übrigens, man kann ja sagen, mein freier Wille ist auch das und das nicht zu sehen. Ne? Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die kannst du nur rauszögern mit deinem freien Willen. Irgendwann wirst du es sehen. Weißt du? Während ich wieder so laut nachdenke halt, ne?
Schön. Schön, nicht der Einzige zu sein in einem Gespräch.
Während ich das gerade sagte, ne, kam mir noch ein Teil eines traditionellen Gebets, das mich mein lieber Freund David Kraus lehrte. Herr, bitte führe mich zurück auf deinen Weg. Ne? Ist das jetzt eine Form von freien Willen abgeben? In deinen Augen? Weil in meinen nicht. Ne? Das ist mein freier Wille sagt, ich will den abgeben, und zwar dir. Weil ich weiß, dass du viel mehr darüber weißt, wer ich bin. Im Gegensatz zu mir unterscheiden kannst, was Fluch und was Segen ist. Was in die Hölle führt und was nicht.
Was ich an dem Satz schön finde, ist, da steckt für mich auch jetzt nicht drin, führ mich zurück oder führ mich auf deinen Weg und dann schleif mich hinter dir her oder drück mich vor dir weg, sondern führ mich auf deinen Weg heißt ja, ey, hilf mir dabei, immer wieder, jeden Tag mich zu besinnen, was wichtig ist, was mir wichtig ist, worum es wirklich geht. Das könnte man ja auch sagen, es ist ja eine alltägliche, es ist ja nicht so, ey, einmal und dann ab da irgendwie übernimmt jemand anders das Steuer, sondern es ist ja in jedem Moment wieder, lass mich immer daran denken, lass mich immer fühlen, was richtig ist, wo es kongruent ist, wo irgendwie der Himmel liegt und nicht die Hölle, ne? Um mal in diesem Bild zu bleiben. Ja, so, ne? Also das wäre das, was ich darin hören würde. So.
Finde ich, also deck dich mit dem, was ich.
Ich glaube ja auch Liebe, Liebe ist gar nicht so, ich finde es so, also es kommt für mich jetzt damit zusammen, weil das heißt ja auch Liebe, in diesem Fall vielleicht zu Gott oder zu einer Bestimmung oder sowas, aber auch Liebe zwischen Menschen, finde ich, ist eine Entscheidung in jedem Moment. So, ne? Weil ich mich ständig verändere, der andere Mensch verändert sich ständig und eigentlich ist das in jedem Moment eine Entscheidung, ja, jawohl, ich liebe diesen Menschen, ich, ne? Wir machen das gemeinsam, also um jetzt mal bei romantischer Liebe zu sein zum Beispiel, aber natürlich auch freundschaftliche Liebe oder was auch immer, der Liebe zur Menschheit. Ja, ist ja immer wieder eine, es ist ja immer wieder eine neue Entscheidung. Und ich finde es schön, ich finde es extrem hoffnungsvoll eigentlich. So, ich finde es wahnsinnig hoffnungsvoll, dieser Gedanke so, ja, das ist was, was man, das ist ein Pakt, der in jedem Moment erneuert wird, aus vielleicht, wenn man dran glaubt, freien Stücken, aus freier Entscheidung, weißt du? So.
Mhm. Ja. Aber es ist interessant für mich, dass du gerade in diesem Moment von Liebe anfängst. Denn ich habe dazu zwei Gedanken. Erstens, ne, ich habe mal für einen Glasshouse-Track Beschreibungen von Gott zusammengetragen. Mhm. Ne, ist dieses, ist jenes, das Alpha und das Omega. Ne? Die schönste und für mich treffendste Beschreibung von Gott, die ich fand, war, denn dieser Gott ist Liebe. Nicht gibt Liebe, hat Liebe, verlangt deine Liebe oder dergleichen. Der ist Liebe. Und das, was du eben beschriebst, im Zusammenhang mit Mitmenschen, ne, ist für mich ein bisschen dieses Namaste-Ding.
Mhm. Mhm.
In diesem Menschen diese Kraft zu entdecken, die auch in mir ist. Die in meiner Perspektive, ich weiß jetzt nicht, ob das sich noch mit eurem Glauben deckt, der Schöpfer ist. Der Herr ist. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Natürlich. In dem Moment sind wir auch wieder bei einem Punkt, wo wir vorhin waren. Ne? In dem Moment, wo ich das wirklich, und wenn auch nur für kurzes Aufflackern, wahrhaftig in mir selbst entdecke, wahrnehme. Mhm.
Und es reicht ein ganz kleines Aufflackern, wie du gerade sagst, ne? Um zu wissen, dass es da ist. Ich hab's gesehen. Ich kann es nicht ansehen. Richtig. Ich hab's gesehen, es ist da drin. Ich weiß, dass da drin ist. Ich weiß nicht, wann es wiederkommt, aber und es ist da drin.
Das ist es. Das ist es. Und dann ist ja vielleicht auch meine spirituelle Praxis, ist, mich so oft wie möglich daran zu erinnern.
Dass es darin ist.
Und auch zu gucken, wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht fühle, einfach kurz innezuhalten und zu sagen, Moment, ist das noch da? Und dann gucke ich und es ist da. Und es hat sich nicht verändert, sondern es ist allgegenwärtig. Und in dem Moment haben sich meine Probleme im Außen nicht gelöst. Aber ich bin ein anderer in der Situation. Und dafür reicht es, hat ein Spark reicht. Und dann, wie du gesagt hast, you can't unsee it. Du kannst intellektuell immer dran denken, aber du kannst auch immer gucken. Du kannst immer gucken, ist es noch da? Ah, ja, es ist da. Okay, du bist immer noch ein Arschloch, aber you know? So. Ja.
Geil.
Das praktiziere ich tatsächlich immer, wenn ich dran denke. Also, 15 Mal am Tag bewusst aktiv. So. Das ist meine Hauptmeditationspraxis. Wow. Ja. Gar nicht auf dem Fußboden sitzen und weiß ich nicht, was machen, sondern das. Ja.
Hast du ein Beispiel, dass ich mir das konkret vorstellen kann? In einem Menschen, der gerade mit dir spricht?
Nein. Oder? Sondern überhaupt, also als kann ich das? Ich verstehe, was du meinst. Nee, mir geht es da nicht so sehr um in einem anderen Menschen oder sowas, sondern quasi, Worte jetzt, mein Lieber, also kleiner Disclaimer, alles, was ich jetzt sage, wird nur irgendwie, also wird dem ganz bestimmt nicht irgendwie gerecht werden. Es sind nur Annäherungsversuche, weißt du? Mhm. Was ich meine, ist vielleicht sowas wie wie sage ich es ohne große Worte? Vielleicht einfach das, was wirklich wahr ist, das, was wirklich bei allem, was da ist. Ja, der eine macht so, der andere macht so und heute ist Donnerstag und dann ist das und bla und ich finde den Präsidenten scheiße und den finde ich gut und in der Geschichte ist das passiert und bla, okay, alles klar, cool. Ich fühle mich so, gestern war ich so, vor zwei, alles klar, cool. Gibt es irgendetwas, was nicht berührt ist von all dem? So. Alles verändert sich. gibt es irgendetwas, was sich nicht verändert? Und in dem oder nicht, oder noch nicht mal in dem, weil das ist dann wieder dualistisch, es gibt was, was sich nicht verändert und da drin ist Existenz, sondern vielleicht ist das die Natur aller Existenz. I don't know, keine Ahnung.
Während du die ganze Zeit davon redest, ne, ist für mich, okay, das ist Gott, der ist, der war und der kommt.
Und dann zu sagen, okay, kann ich das irgendwie erfahren? Kann ich das irgendwie sehen? Kann ich mal gucken, ob das stimmt? Ja, dann gucke ich vielleicht nach auf, ne, ich habe meine Praxis, jemand anders auf eine andere Art und Weise und sagt, ja, es geht, und selbst wenn es nur ein
kurzer Moment. Aber wohin guckst du, Bruder? Wohin?
Ich gucke, also sag mal so, eine Variante, ich bin überhaupt nicht qualifiziert darüber in irgendeiner Weise
Na, ist doch dein Leben und ja, du
also,
tust.
Ja, aber es ist halt so, eine Möglichkeit ist zum Beispiel wie auch immer man das erfahren möchte, aber bei mir, also eine Sache, die bei mir auch so einen Schalter umgelegt hat, war halt wirklich was ganz Praktisches und das war einfach so zu gucken, so okay, anstatt zu gucken, was sind meine Gedanken oder was sind meine Emotionen, was sind meine Gefühle und so weiter, so habe ich einfach geguckt, so was, wo finden die alle statt? Also, ne? Wo, nicht was, sondern wo? Und dann denkt man erstmal an einen Ort. Aber ich habe gar keinen Ort gefunden. So. Sondern irgendwas ganz anderes. Und dann einfach zu gucken, ist das immer da? Ist das was irgendwie, worauf ich mich verlassen kann? Weil es kann ja sein, alles, was einen Anfang hat, also wenn man denkt, oh, es war vorher nicht da, auf einmal sehe ich es, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende, ne? Sondern das Wenn, dann muss es ja irgendwas sein, was keinen Anfang hat, kein Ende, nicht irgendwie von irgendwelchen Bedingungen abhängt und was ich sehe, was irgendwie da ist, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, wenn, weißt du, es muss ja irgendwas sein, was so. Und ich kann darüber gar keine, ich kann nur alles sagen, was es nicht ist, ne? Ich kann nur sagen, ey, es ist eben nicht.
Verstehe. Verstehst
du? Es ist.
Ne, weil ich dachte eben so, okay, ja, ich habe jetzt gehört, was nicht ist, aber ja? Was ist es denn? Wo hast du es denn? Wo siehst du es denn?
Guck mal.
Aber das kannst du so nicht sagen.
Es lässt sich als in meiner, also es lässt sich mit meiner menschlichen Sprache und meiner begrenzten Dings, es lässt sich nicht sagen. Und das, finde ich.
Ist das, was ich Gott nenne?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und das ist auch, wie du sagst, total egal. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Unterschied, okay, pass auf, ich glaube, der Unterschied könnte vielleicht sein, auch da wieder, I don't know, ich glaube, der Unterschied könnte sein, schreibt man dem ein Wesen zu und eine Absicht, dann ist es vielleicht Gott. Oder schreibt man dem gar nichts zu? Dann weiß ich nicht, ob es sich mit einer theistischen Sicht von Gott deckt oder nicht. Das weiß ich nicht. Ne? Da muss ich sagen, bin ich nicht atheistisch, sondern agnostisch. Weißt du, was ich meine? Da muss ich einfach sagen, I don't know. Und es ist mir auch in diesem Moment gar nicht wahnsinnig wichtig. Weil sich für mich in diesem Moment diese Frage gar nicht als eine wahnsinnig dringliche Frage aufzwängt. Ne? Sondern es ist so, ja, das ist, also was auch immer dann damit ist, ist ja auch ist geil, alles ist möglich. So. Aber das ist für mich nicht das, was für mich den Schalter umlegt. Ne? Mhm. Nicht die Qualität, nicht irgendwie hat das irgendwelche Eigenschaften, Adjektive, bla und so weiter und so fort. Das ist so, ey, das ist gar nicht wichtig. Und vielleicht würde da ein Unterschied, aber ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die in einem christlich-jüdischen, muslimischen, wie auch immer Sinne, vielleicht an ganz ähnlichen Punkten, also, ne? Also für die sagen, ja klar, ist es Gott. Ich glaube auch, dass es aber andere Leute geben wird, die sagen, nee, das ist was anderes, weil, ne? Und so weiter und so weiter. Und deswegen kann ich das nicht, also keine Ahnung, I don't know. Ich weiß es ja selber nicht.
Ja, ja. Wie es halt ist, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln versuchen, was zu erklären. Das ist ja so, nur so ein Randtasten.
Absolut.
Ja, und er hat immer bei den Worten, die ich dann dafür finde, natürlich auch mit den Worten, die ich kenne, mit den Erfahrungen, die ich machte, wie ich mir irgendwelche anderen Sachen erklärte und mit den Worten, die ich nicht kenne und so weiter und so fort zu tun. Deshalb ist es nur so ein bisschen Puzzeln,
klar,
Abklopfen, ne? Stochern, call it what you
voll
like. Ja, ja, ist klar. Ja. Ja.
Jetzt, wo ich dich hier habe, mein Lieber, habe ich aber noch eine letzte Frage. Also ich habe, also ich könnte mich noch 5 Stunden mit dir unterhalten, aber ich bin auch mindful, ne, mit deiner Zeit. Und guck mal, du bist erschienen, um, ne, zu sterben im Stehen, ja. Und du hast diesen Prozess gewählt, sei es durch freien Willen oder nicht. Ne?
Weil ich ihn keinem anderen und schon gar nicht dem Zufall überlassen wollte.
Ja. Und jetzt kommt noch mal so eine einfache Frage und ich meine, kann man auch gerne humorvoll beantworten, alles cool, ne? Oder wir können noch eine halbe Stunde reden, ich habe Zeit. Man sagt ja immer so, ne? Keiner weiß, was nach dem Tod kommt. Und jetzt habe ich hier einen, der es weiß. Was kommt nach dem Tod, mein Lieber?
Ja, aus meiner Perspektive musst du dir die dritte Strophe von Alles verschwimmt anhören. Ein Blick von hier und boah, es ist seltsam. Nichts ist so, wie wir es uns vorgestellt haben. Alles verschwimmt und ist doch klarer denn je, ja? Es ergibt einen anderen Sinn, wenn man es in Farbe gesehen hat. Alles nicht so kryptisch im Licht. Sowas wie ich, das gibt es hier nicht. Spürt man dann die Selbsterkenntnis, hat man für die ganze Welt Verständnis. Und wie es halt so weitergeht.
Perfekte letzte Worte.
Das sind auch die letzten Worte des Albums halt, ne?
Dankeschön, mein Lieber. Es war mir ein großes Fest, Alter, dass wir sprechen konnten und dass du dir Zeit genommen hast, mein Lieber.
Es hat mir große, große Freude gemacht, ne? Und auch natürlich, ne, wenn einer die richtigen Fragen stellt, ist halt schön, wenn man nochmal da reinhorchen kann und sagen kann, ne, wenn da was in Gang gesetzt wird, wirklich.